Hallo Sina.
Nadine.
Oh, jetzt hat es aber lange gedauert, bis wir wieder zurück sind, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon was überlegt als kleine Ausrede, denn es war ja erst chinesisches Neujahr, ne?
Oh ja, stimmt. Wann war es, Sina?
Am Dienstag.
Ja, also sind wir gar nicht spät dran. Wir sind quasi in Time, weil wir nach
Genau.
dem chinesischen Neujahr gehen.
Denn wir starten zum Feuerpferd. So sieht's aus.
Ja, genau. Und wir haben heute jemand mitgebracht, gell? Und zwar die Steffi. Steffi, magst du ein paar kurze Worte zu dir sagen?
Ja, hallo, ich bin die Stefanie und ich bin Schulleitung an einer kleinen Pflegeschule in Baden-Württemberg und zusätzlich natürlich auch noch Lehrkraft und ganz früher habe ich mal eine Altenpflegeausbildung begonnen und in ganz unterschiedlichen Settings gearbeitet, also Langzeitpflege bis hin zur psychiatrischen Pflege und habe dann meinen Praxisanleiter gemacht und so bin ich in die Lehre geschlittert.
Also auch wieder einen Experten, den wir heute eingeladen, eine Expertin, nur dass wir das richtig hier sagen, gell, die wir heute eingeladen haben. Ja, was hast du uns mitgebracht, Steffi?
Ja, das Thema psychische Erkrankungen in der Pflegeausbildung und zwar aus der Sicht von Lehrkräften, weil ja ganz oft man das Thema schon auch in der Literatur findet, über psychische Erkrankungen bei Pflegeauszubildenden, wie das so in der Praxis ist. Aber mich hat interessiert, was machen denn wir Lehrkräfte eigentlich damit? Genau.
Ja, ein
Also.
total spannendes Thema, was noch so selten bearbeitet ist, ne? Wo es noch gar nicht viel zu gibt eigentlich. Also
Genau.
toll, dass wir da die Möglichkeit haben, dass du das hier mal in unserem Podcast teilen kannst.
Ja, ich freue mich total. Also ich finde das super spannend und ich brenne so ein bisschen zu einen Seite für die psychiatrische Pflege und zum anderen natürlich auch für das Thema aus Sicht der Lehrkräfte. Und ja, also hochspannend.
Du hast dich im Rahmen deiner wissenschaftlichen Arbeit näher damit befasst, also hast da auch ganz viel Literatur gewälzt und dich quasi in das Thema ja vertieft eingearbeitet. Ja, lass uns doch einfach so ein bisschen teilhaben, was da so ja vielleicht die Ausgangssituation ist und dann auch was schlussendlich auch so die wie, ja, was man daraus ableiten kann, vielleicht auch für heute, für was gibt es jetzt schon für kurze Möglichkeiten, auch im Berufsalltag als Pädagoge Dinge vielleicht einfließen zu lassen?
Ja, also ich hatte es ja eben schon kurz angeschnitten, die Literatur gibt da nicht allzu viel her, wenn es um die Sicht der Lehrkräfte geht. Und so war ich natürlich erstmal auf meine ja, eigenen Erfahrungen angewiesen und habe dann in meiner Bachelorarbeit sechs Lehrkräfte befragt, die auch schon so mindestens 3 Jahre in der Pädagogik gearbeitet haben und Pflegeauszubildende ausgebildet haben. Und da war ganz klar, dass irgendwie alle schon Berührungspunkte damit hatten, mit diesen psychischen Erkrankungen, Belastungen, Stresssituationen für Auszubildende in der Pflegeausbildung und dass es ganz oft eben für die Praxis schon irgendwelche ja, Handlungssituationen, irgendwelche praktischen Anleitungen zu gibt und Erklärungen, warum das so ist, aber eben nicht, warum ploppt das Ganze dann in der Ausbildung im theoretischen Rahmen auf? Und wie gehen die Lehrkräfte damit um? Was machen die denn, wenn die 30 Schüler in einem Kurs haben und die Hälfte davon dann auf einmal Verhaltensweisen aufzeigen, die auf irgendeine psychische Erkrankung oder Belastung, es muss ja nicht immer gleich eine Erkrankung sein, aufzeigen, ne? Und dann steht man da so und muss da natürlich erstmal schauen, okay, was mache ich denn damit jetzt? Und das ist total unterschiedlich, was da rausgekommen ist und wie jeder damit umgeht. Und es war interessant, dass es zu dieser Überlegung hauptsächlich, wenn überhaupt, Literatur gab oder auch Studien zu Grundschulen, allgemeinbildenden Schulen, aber nicht speziell für die Pflegeausbildung. Mhm. Ja.
Also eigentlich, ja, ich bin ja selber Pädagogin, das weiß man da draußen jetzt, gell? Ja, täglich Brot und doch so unterrepräsentiert eigentlich gerade in der Ausbildung zum Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Ja, fast wie ein blinder Fleck, oder?
Ja, absolut. Mhm.
Magst du vielleicht noch mal so ein Beispiel nennen, so aus der Praxis? Wie ist das dann im Unterricht oder was dir vielleicht noch so hängen geblieben ist, wo du sagst, genau das ist so ein typisches Beispiel, was auch vielleicht unsere Hörer interessieren könnte, denen es auch so geht oder die es interessiert, wie wirkt sich das denn auf? Wie bekommt man das überhaupt mit?
Ja, ja. Also ein Beispiel, das vergesse ich nicht aus der Praxis, war, dass ich eigentlich nur mal eben schnell eine 90-minütige Klausur beaufsichtigen sollte. Und es kamen dann die Schüler so langsam in den Klassenraum rein und dann ging es mit einer Person los, die gesagt hat, oh, also irgendwie, mir ist jetzt nicht so gut, ich muss mal ans Fenster, frische Luft, okay, alles klar, da nachgeschaut. Dann kam die nächste Person, hat gesagt, okay, also ich habe eigentlich Prüfungsangst und mich stresst das Ganze so, wenn alle anderen dann da schon vor mir abgeben, kann ich nicht alleine schreiben. Die nächste kam und hat auch gesagt, ich habe Bauchschmerzen, mir ist übel und irgendwie glaube ich, ich kriege gerade eine Panikattacke. Okay, und dann stand ich da alleine, hatte keine anderen Räumlichkeiten, hatte keine kollegiale Unterstützung, weil alle im Unterricht waren. Und musste dann schauen, wie ich da 5 bis 6, ich sag jetzt mal auffällige Auszubildende betreuen musste, obwohl eigentlich eine Klausur anstand, die geschrieben werden musste. Und das war für mich total schwierig und das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, was machst du und wie machst du es das nächste Mal eigentlich besser oder gibt es überhaupt irgendwie was? Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wer hilft mir denn eigentlich in so einem Fall?
Und wo ist denn hier die Lösung bitte?
Ja, genau, gibt es hier keinen Standard? Kann ich nicht mal irgendwas durchlesen, wo mir sagt, jetzt bitte das tun und dann jenes? Mhm. Und da bin ich so in die Reflexion auch gegangen durch mein Studium und habe überlegt, hast du das eigentlich gelernt? Nee. Mhm. Nicht. Also außer jetzt, dass ich von mir sagen kann, ich habe Erfahrung im psychiatrischen Bereich durch meine vorherige Arbeit, aber es wurde mir in meinem Studium nichts dazu an die Hand gegeben, dass ich hätte sagen können, okay, ich bin ein bisschen darauf vorbereitet und weiß, was ich jetzt tun kann. Mhm. Und so ploppen dann diese Auszubildenden, die erstmal auffällig scheinen durch ihr Verhalten auf. Und dann geht es natürlich los, dass man dann sieht, okay, diese Personen fehlen vielleicht auch viel öfter im Unterricht und in der Praxis. Ne? Dann steigen so die Fehlzeiten. Oder Klausuren werden nicht geschrieben, wenn sie geschrieben werden sollen, sondern man ist dann krank und braucht danach Schreibetermine. Und so zieht sich das eigentlich ja durch die Ausbildung durch und dann, wenn man da dran bleibt, erlebt und hört man auch ganz emotionale und sehr schlimme Geschichten teilweise von den Auszubildenden. Also da geht es dann nicht immer um irgendeine Überforderung aufgrund von Klausurstress oder irgendwelchen Unannehmlichkeiten in der Theorie, sondern da ploppen dann wirklich psychiatrische Erkrankungen auf und nicht so dieses typische, ja, Generation Z ist jetzt überfordert oder so.
Mhm. Also liegt gehäuft dann schon auch mehr dahinter. Das ist eigentlich auch so das Erleben, was ich aus meiner Praxis auch mitbringe, dass man dann wirklich sich denkt, oh, hoppala, da kommt jetzt aber mehr mit, wie dieses Symptom, was wir ja dann häufig auch nur, das klingt jetzt blöd, nur sehen in dem Moment, wie ich muss mich ans Fenster setzen, ich brauche jetzt frische Luft an der Stelle. Ja, und diese Auszubildenden, die diese Herausforderungen oder auch, ja, ich will jetzt auch gar nicht immer gleich von Erkrankung sprechen, gell, Steffi, das ist irgendwie dann immer so gleich schon so schwer, aber diese Auffälligkeiten dann halt einfach tendenziell mehr mitbringen mittlerweile. Also das ist auch eine subjektive Einstellung, ich bin jetzt doch auch schon länger in der Pädagogik, aber ich habe auch selber das Gefühl, dass diese Auffälligkeiten mehr zunehmen.
Ganz genau, ja. Deswegen will ich auch gar nicht unbedingt immer sagen, es ist ja gleich eine psychische Erkrankung, weil das können wir ja gar nicht feststellen.
Nee, sind wir noch gar nicht dazu ausgebildet. Ne? Ja.
Aber man könnte ja sagen, wenn es in unserem Podcast jetzt um mentale Gesundheit auch geht, dass genau das der Knackpunkt ist, ne? Also es fehlt den Auszubildenden eigentlich an mentaler Gesundheit, was die Basis wäre, um überhaupt ins Lernen zu kommen während der Ausbildung.
Definitiv, ja. Ja. Da sind wir uns einig. Ja, also das kennen wir ja alle selber von uns. Wenn es dir nicht gut geht, wenn dein Kopf eigentlich gedanklich bei ganz vielen anderen Sachen ist, die einen großen Raum einnehmen, dann kannst du keine Klausur schreiben, dann kannst du im Unterricht nicht dabei sein, mitdenken. Das ist super, super schwierig an der Stelle. Und ja, genau da kommen wir eigentlich wieder zurück zu unserem Ansatzpunkt, warum es auch so wichtig wäre, Auszubildende von, ich sag's wieder, Tag 1 ab in der Ausbildung parallel zu diesem Fachunterricht mental zu stärken, zu bilden. Und da aber auch, glaube ich, nochmal wirklich die Abgrenzung zu, wir sind keine Psychologen und darum geht es uns auch gar nicht an der Stelle. Und das muss man dann auch gesondert, glaube ich, anschauen und wirklich auch sagen, da an gewissen Stellen muss man dann auch zu ausgebildeten Psychiatern, Psychologen, wie auch immer gehen. Aber so diese Grundbasis an mentaler Gesundheit, das wäre ein großes, großes Thema, was man angehen müsste. Nicht immer nur fachlich, sondern wirklich auch eine mentale Ausbildung der Pflegekraft von morgen.
Mhm. Ja, da bin ich voll dabei. Aber auch schon die Ausbildung von Pflegepädagogen oder eben Lehrkräften in dem Bereich und diese curriculare Einbettung von Mental Health, so nenne ich es jetzt einfach mal als Überbegriff, dass die das von Anfang an schon gleich durch Seminare oder Unterrichte mitbekommen, aber eben auch die Pflegelehrkräfte da was an die Hand bekommen. Ne? Und schon im Studium eigentlich, schon im Studium, dass man weiß, okay, die Möglichkeit besteht, dass Auszubildende so und so reagieren, weil und was könnte man da tun?
Ja, und nicht dann immer so dieses, wenn's, also wir haben, glaube ich, da auch ganz viele Dinge, die es schon gibt jetzt. Es wird ja auch immer so, diese Sozialpädagoge wird immer relevanter, auch in den einzelnen Bildungseinrichtungen. Ich weiß jetzt, Jeffy, ich habe immer so das Gefühl, dass eher die Finanzierung die große Problematik ist. Also wer bezahlt ihn? Gefühlt, jeder sagt, hey, ja, den bräuchten wir. Und da geht es ja nicht dann nur um. Da sind ja dann auch Dinge drin wie Wohnungssuche und also das ist so multifaktoriell, was ja auch wieder nicht zu einer psychischen Gesundheit führt, wenn ich nicht weiß, wo kann ich wohnen, kann ich mir die Wohnung leisten. Also das ist jetzt nur ein Beispiel da davon. Und ich habe immer so das Gefühl, es scheitert immer an der Finanzierung.
Ja, es geht um die Finanzierung und natürlich die Stelle, die dafür geschaffen werden muss. Ja. Ne? Wenn man jetzt sagt, man bräuchte 50% Sozialarbeiter oder Schulpsychologe, dann muss das der Träger, der Konzern, die Schule natürlich erstmal irgendwie freigeben und bezahlen. Ne? Und das ist dann immer ein großer Knackpunkt.
Und da denke ich auch, wäre es vielleicht sinnvoll, nicht immer dann erst den, also klar, dass man den dann hat, wenn ein Problem auftritt, aber ich bin immer auch so der Typ, muss es denn immer erst auftreten, wenn wir uns drum kümmern, können wir uns nicht eigentlich auch vorher schon mal drum kümmern, ohne dass immer, wie sagt man so schön bei uns, das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass man dann irgendwie immer so, ja, weiß auch nicht. Also bin da eher dafür, lasst uns doch früher mal das ganze Thema angehen, bevor es dann bergab geht. Also, ja.
Auf jeden Fall.
Das
Und Stefanie,
war.
du hast, ja.
Ja, Entschuldigung.
Alles gut. Du hast ja im Vorgespräch, was wir hatten, auch erwähnt, was ich total spannend fand, zum Thema, wann das auftritt, dass du gesagt hast, dass es bei den Auszubildenden schon so ist, es ist nicht auf der Station, wo das auftritt oder wo das benannt wird, wo das als Problem behandelt wird, sage ich mal, sondern das ist wirklich in der Schule. Das fand ich auch total
Genau.
spannend, dass das also für Auszubildende trotzdem so ein sicherer Ort sein muss, um da auch seine Befindlichkeiten zu äußern, sozusagen, ne? Was nicht scheinbar in der Pflegepraxis stattfindet.
Ja, weil ich glaube, in der Pflegepraxis, da geht es dann wirklich um dieses Funktionieren und vielleicht auch teilweise Überleben erstmal und dieser Praxisschock ganz am Anfang. Und wenn dann so die Probezeit rum ist und ich sag jetzt mal so nach 8 Monaten oder so, dann ist da ja schon eine Beziehung da und viele fühlen sich mit Sicherheit dann sicher bei den Lehrkräften in ihrer Schule und haben da einen Raum und dann, ne, kommt vielleicht noch irgendein kleines i-Tüpfelchen und dann platzt so die Bombe, so dieses jetzt übertrieben gesagt, ja. Ja, das ist
Erlebe ich auch
schon,
so.
ja. Und ich frage mich auch, kann man das schon im Vorfeld, also bei Bewerbungen, kann man das schon im Vorfeld irgendwie erahnen? Weil natürlich hängt da dann auch viel dran, ne? Also ich sage halt immer, diese Fehlzeiten sind ja so enorm, enorm wichtig, diese Fehlzeitenregelung und die entstehen nun mal dann einfach durch psychische Belastungen und oder Erkrankungen. Und am Ende wird dann vielleicht das Examen nicht geschafft, dann muss verlängert werden oder Härtefallantrag oder. Und dann frage ich mich tatsächlich, kann man das nicht einfach schon auch schon im Vorfeld bei in dieser Bewerbungsphase ja, feststellen? Das wäre jetzt auch nochmal, das könnte man eigentlich auch erforschen,
Das könnte man sich auch nochmal anschauen, gerne Masterarbeit oder so. Ja, bestimmt auch ein spannender Ansatz. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es da an einfach den Kompetenzen, die wir als Pädagogen in unserem Studium, glaube ich, mitbekommen, schwierig. Das schon, also irgendwie fühlt sich gerade so gedanklich, oh, beißt sich so ein bisschen im Kopf bei mir, so ein Auswahlverfahren bezüglich dessen vielleicht auch schon zu früh zu machen. Die Herausforderungen, ich glaube, oft ist auch so dieses Thema, ist nicht auch dieses Praktikum vielleicht wieder eine hohe, bringt das eine wieder eine hohe Relevanz vor, bevor ich eine Ausbildung, also das ist ja auch früher in meiner Ausbildung war das zum Beispiel so, dass du vorher Praktikas vorweisen musstest in mindestens 2 Kliniken, dass du schon ein bisschen weißt, hey, worauf lasse ich mich da drauf ein? Das hat man jetzt ja so heute gar nicht mehr so wirklich. Das Alter ist natürlich auch ein Thema, gell? Ich musste damals 18 sein, um die Ausbildung anfangen zu können. Das sind, glaube ich, alles auch so Themen, die da mit reinspielen, wenn ich mit 16 gewisse Situationen ausgesetzt bin. Ich frage mich das manchmal schon, ist das schon das Richtige für eine 16-jährige Person? Egal ob männlich oder weiblich. Ich meine, wir sind alle drin. Ich glaube, auch alle Pflegekräfte, die uns da draußen zuhören, wissen, dass das nicht immer schöne Situationen sind, die man erlebt. Und dann haben wir natürlich auch noch dieses Thema Pflegenotstand. Naja, mag das Wort ja immer nicht so gern, aber einfach die Versorgungslücken, die ja mittlerweile auch da sind und prekäre Situationen für Auszubildende, die da entstehen, das hätte ich mich mit 16, glaube ich, auch nicht. Also das hätte ich mir heute, wenn ich mir heute überlege, ich müsste manche Situationen mit 16 bewältigen. Puh, ich wüsste nicht, ob ich es
Ja,
geschafft hätte.
ich finde es auch. Es ist mit 16 echt früh, und wenn man überlegt, dass man da mit sterbendem Tod, Krankheit, in allen unterschiedlichen Versorgungsbereichen da konfrontiert wird. Und ich sage in den Bewerbungsgesprächen auch immer, ne, ist klar, dass da Schichtdienst gearbeitet werden muss. Klar, bei 16 greift dann Jugendarbeitsschutz.
Ja. Ja.
Aber trotzdem, also die Rückmeldung, die ich von Auszubildenden habe, die jünger sind, ist schon, dass die auch sagen, boah, die Schule, das ist schon anstrengend und ganz anderes Lernen und viel ganz anders halt wie in der Realschule. Ja.
Es kommt auch noch dazu, dass wir ein ganz anderes Lernen haben. Das ist ja nicht Mathe, Deutsch und Englisch, sondern dieses vernetzte Denken, was ja da so stattfinden muss, und von das, was ich beim Diabetes lerne, Blutzucker zu messen. Dieses Blutzuckermessen hat aber nicht nur was mit dem Diabetes zu tun, sondern das muss ich in allen anderen Krankheitsbildern, das ist jetzt nur ein banales Beispiel, mit integrieren und muss dran denken, ach so, ja stimmt, das muss ich ja da rausnehmen und mit weiter transferieren. Das ist schon auch eine hohe Kompetenz, die wir da also auch abverlangen.
Ja, ganz genau. Ja. Und jetzt sind wir zwar die ganze Zeit irgendwie doch bei den Auszubildenden und versuchen zu eruieren, woran es liegt und was man tun kann, um nochmal vielleicht kurz zurückzugehen zu den Lehrkräften, die A, ja im Studium, wie gesagt, das nicht irgendwie gelehrt bekommen. Und da frage ich mich halt auch, da müsste es eigentlich in einem regelmäßigen Abstand irgendwelche Fortbildungen geben. Oder zu dem Thema Mental Health und psychische Erkrankungen, wie gehe ich damit um? Und auch so ein bisschen Kommunikationstechniken vielleicht auch nochmal, dass man wirklich, also dass man dann weiß, was tue ich jetzt in der Situation XY, oder dass man besser darauf vorbereitet ist.
Ja.
Was hast du denn rausbekommen innerhalb deiner Arbeit, was es schon für Möglichkeiten gibt? Also wo sind Ansätze, was wissen Lehrende im Bereich Bezug auf mentale Gesundheit? Wie geht man mit Auszubildenden um? Also gibt es da schon was? Gibt es da Ansätze? Gibt es da Ideen?
Ja, also es gibt schon Ansätze, die natürlich von Schulen zu Schulen ganz unterschiedlich sind. Und ich kann jetzt nur für den Bereich sprechen, wo ich geforscht habe. Und da war ganz klar, dass auf so eigene Kommunikationstechniken zurückgegriffen wurde, wie aktives Zuhören. Manchmal wurden irgendwelche Unterstützungsangebote vermittelt, wie irgendwelche Notruftelefonnummern, der psychiatrische Dienst, oder wenn es ganz schlimm war, klar, dass man dann den Rettungsdienst anruft, das weiß man dann, ja. Entschuldigung, aber da war dann auch der Wunsch da, wir brauchen irgendwie, ja, ein DIN A4-Blatt, wo draufsteht, wen kann ich eigentlich hier in meinem Umkreis anrufen? Ah, okay, da gibt es ja eine psychiatrische Klinik. Die hat da eine Aufnahmestation. Das ist die und die Telefonnummer. Oder manche Arbeitgeber bieten EAP an. Das ist Employee Assistance Programm, wo man anonym anrufen kann und seinen Fall schildern kann und dann da auch nochmal Unterstützung bekommt. Mhm. Und einige sagen solche Dinge wie Schulsozialarbeiter oder Vertrauenslehrer, die dann einfach intern in den Teams so ein bisschen verteilt wurden. Das wurde auch schon als Unterstützung wahrgenommen, aber das hätte eigentlich schon fest implementiert werden müssen im Personal. Na, und da sind wir wieder bei den Kosten, dass es einfach schwierig ist. Und letztendlich haben alle den Wunsch nach mehr Fortbildung. Also haben diese Vorstellung davon, dass mehr Fortbildung in dem Thema stattfindet und dass es aber auch schon im Studium aufgegriffen wird.
Mhm. Ja. Also wirklich so diese erste, also dass ich diese Situation im ersten Moment mal, ich weiß, dass ich sie handeln kann und weiß, okay, was sind jetzt so die nächsten Schritte? So hört sich's ein bisschen an, Steffi, oder?
Genau.
Also gar nicht so für Lösungen sorgen, sondern wirklich auch zu gucken, okay, hey, wo kann ich hingehen? Was gibt es für mich als Lehrkraft für Möglichkeiten, ja, meinem Lernenden, Auszubildenden jetzt dann einen weiteren Weg zu zeigen? Sei es wie auch immer, dass man mit einer psychiatrischen Klinik vielleicht auch wie so eine Kooperation irgendwie hat, zu sagen, okay, wenn unsere Lernenden jetzt akut auffällig sind und Hilfe brauchen, dass sie sich daran wenden können. Oder ein anonymes Telefon, wie du gerade auch gesagt hast. In Bayern ist es ja auch dieses PSU, was da ganz akut gerade momentan auch ja immer wieder im Umlauf ist und was auch ganz viele sich ja darin auch ausbilden lassen. Ja, okay. Mhm.
Genau, und weil das sind ja, sag ich mal, immer nur so kleine Peanuts, dieses EAP oder das PSU oder dass es mal irgendwo einen Vertrauenslehrer gibt oder im besten Fall einen Schulsozialarbeiter, aber auch dieses, diese Kommunikationstechniken, das ist das, weil man das vielleicht mal irgendwann gelernt hat oder jetzt so wie ich, weil ich das vielleicht, ich würde behaupten, ich kann es vielleicht ganz gut durch meine Arbeit in der Psychiatrie, ja, aber das sind ja wirklich nur so Peanuts und auch ganz viele Dinge, die man einfach für sich selber überlegt und lernt, okay, was mache ich, wenn? Aber es ist ja jetzt nichts Hochoffizielles oder irgendwie, wo ich sage, okay, da steht ein Konzept dahinter, ja, oder irgendwie ein Standard oder das, wie gesagt, das habe ich im Studium gelernt oder das ist fest im Curriculum irgendwo verankert.
An was ich gerade auch so denke, wenn wir das gerade so besprechen und auch so drüber diskutieren, muss man sich vielleicht auch in dem Zusammenhang mit den Lehrkräften die Frage stellen, muss es jeder denn können? Weil wir sprechen immer so über dieses Thema, also Herausforderungen, schwierige Situationen, die der Lehrer mit für seine, also im Zusammenhang mit seinen Auszubildenden ja auch versucht zu handeln. Aber ist es denn eigentlich Aufgabe des Lehrenden? Muss das jeder Lehrende auch machen können? Das ist ja auch wieder so eine Frage, die man stellen könnte.
Ja.
Also inwieweit ist das Aufgabenprofil?
Ja. Ich glaube, da kann man jetzt echt diskutieren. Da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander. Die einen werden sagen, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Und ja, vielleicht will man sich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Ich behaupte jetzt mal, zwangsläufig ist es die Aufgabe, weil diese Situationen mit den Auszubildenden, die sind da und das wird auch immer mehr.
Ja, aber ich glaube, gerade in dem Zusammenhang, weißt du, dass man vielleicht auch nochmal drüber nachdenkt, den Kollegen auch die Möglichkeit zu geben, wenn du dich nicht in der Lage fühlst oder auch du sagst, hey, das ist einfach was, ich kann es nicht oder ich kann es nicht so gut, wie auch immer, dass man denen auch die Möglichkeit gibt, sie haben auch ein Handwerkszeug. Also sie können trotzdem, dass sie vielleicht nicht dann ausgebildet sind, dass das nicht ihr Steckenpferd ist, haben sie trotzdem das Gefühl, sie können jetzt was tun. Das ist ja immer so die, was will der Mensch? Er will jetzt was tun.
Ja. Und ich habe da auch noch was zu. Also ich denke, dass jeder Pflegepädagoge sich vielleicht erstmal damit beschäftigen muss, was hat er da für eine eigene Haltung zu? Egal, ob er jetzt die ganzen Kompetenzen schon besitzt oder sich aneignen möchte, sondern erst mal zu fragen, welche Haltung habe ich überhaupt dazu und wie gehe ich damit in der Praxis um? Ich glaube, das so als Basis zu setzen, um dann die weiteren Schritte zu machen, ist ganz wichtig.
Ja, ganz genau, weil wie oft läuft denn irgendwie ein Gespräch, was man mit einem Auszubildenden hat, der vielleicht gerade irgendeine Krisensituation erlebt, in die Freizeit rein, ne? Also außerhalb der Arbeitszeit.
Ja.
Dass man einfach sagt, jetzt führt man noch dieses Gespräch und jenes Gespräch und bietet da seine Unterstützung an und hier noch was. Und das läuft alles entweder so nebenher, dem eigentlichen Unterricht, sage ich jetzt mal, oder halt in die private Zeit so, ne? Also das ist ja auch so eine Komponente, ne? Also eigentlich braucht es dafür Zeit. Die bin ich ja.
definitiv.
Ein kostbares Gut.
Kostbares Gut, ja. Und dann natürlich auch einen Mensch, der dann wirklich auch darin ausgebildet ist und der dann auch da sagt, hey, das ist mein Feld, das ist das, was ich machen möchte, da bin ich gut, das, wie bei mir als Lerncoach ist halt dann die Person ausgebildet im Bereich mentale Gesundheit, Förderung der mentalen Gesundheit oder auch wirklich, was gibt's für therapeutische Angebote. Das muss ja dann, glaube ich, immer gar nicht sein, dass er das vielleicht auch regelt, sondern aber er kennt sich, er hat vielleicht ein Netzwerk, kennt sich viel besser aus an der Stelle und ich ja, plädiere auch immer viel, viel mehr dafür, dass solche Menschen auch in unseren Schulen einfach wirklich integriert werden und ja, da auch vielleicht Geschäftsführungen oder ja, Träger einfach auch nochmal drüber nachdenken und sagen, gewinne ich denn vielleicht doch mehr, wenn ich jetzt mal mehr investiere? Es ist ja immer so die Frage, okay, es kostet, ich brauche noch eine zusätzliche Stelle, wobei, ich weiß nicht, Steffi, korrigiere mich, das muss ja nicht immer eine ganze Stelle gleich sein. Also ich glaube, ja. Wir haben das auch schon oft in den Schulen diskutiert, ob das nicht auch einmal wöchentlich reicht, dass man sagt, es gibt Sprechzeiten, man kennt die Zeiten, wo die Person dann eben da ist und in akuten Notfällen hat man vielleicht einen Plan B oder sie ist quasi wie eine Art Bereitschaft an der Stelle, oder?
Ja, ja. Also wie gesagt, 50% oder einmal die Woche für ein paar Stunden, das wäre ja schon wunderbar. Ja, genau. Und ja. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz zu sagen, dass ich es, das soll sich jetzt nicht so anhören, als würde ich sagen, okay, jeder muss sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen und sich da schulen und fortbilden und da Unterstützung anbieten, sondern natürlich muss auch jeder für sich seine Grenzen erkennen, ja, und sagen, okay, A, ich kann es nicht oder und B, ich möchte es vielleicht auch nicht, ja, weil ich dafür mich ausgebildet bin oder das nicht mein Job ist und ich das auch nicht irgendwie gut kann vielleicht und die Haltung dazu vielleicht auch nicht habe. Und da finde ich es auch völlig legitim zu sagen, okay, hier kann ich jetzt nicht weiterhelfen, aber ich habe zumindest eine Nummer oder irgendeinen Ansprechpartner.
Mhm. Ja. Das mit der Haltung, Gersina, was ja. Du meinst, ja. Dieses Thema Haltung, kann ich es, will ich es, mache ich es dann auch schon. Genau. Das ist definitiv nicht der Anspruch, dass jetzt eine Schule nur noch aus PSU ausgebildeten Lehrkräften besteht. Aber trotzdem glaube ich, ist es relevant, dass es jemanden zukünftig gäbe für das Thema, um auch wieder, ja, so blöd es auch klingt, der Lehrkraft, dass sie ihrer originären Aufgabe vielleicht auch nachgehen kann. Und weiß nicht, also mir geht es dann oft immer so, dass ich halt aber als Pädagogin dann immer das Gefühl habe, ich möchte mich ja schon drum kümmern, aber ich habe halt noch 28 andere oder 29 oder 15 oder 17, je nachdem, wie viele halt in den Klassen drin sitzen. Also ich glaube, das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun, die wir einfach auch nicht nur einer Person, zwei Personen, drei Personen gegenüber haben.
Genau, genau. Und auch, wir sind ja nicht nur für den Unterricht zuständig. Ne? Okay. Also diese Aufgabendichte, die man als Pflegepädagoge hat, das ist ja enorm. Mhm. Und wenn dann sowas dazwischen kommt, das ist halt eben nicht mal zwischen Tür und Angel und 2-3 Minuten oft zu klären, ne?
Ja.
Und da sind wir wieder beim Thema Zeit, Arbeitszeit und ja.
Und die Pädagogen sind ja auch immer mit Herz und mit allem dabei. Und also das ist ja schon was, also mich belastet es dann schon teilweise, wo ich mir denke, oh Mann, ey. Ja, also das ist schon eine Schwere da manchmal. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt in Worte fassen soll, aber Man ist ja an seinen Auszubildenden dran und man sieht sie quasi gefühlt jeden Tag und macht und tut und miteinander und das belastet einen dann schon, wenn man dann auch wirklich das Gefühl hat, boah, ich kann jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, was ich tun soll für ihn, für sie.
Ja, ich glaube auch, das liegt daran, dass es zu individuell ist. Also man kann, glaube ich, als Pädagoge den Bedarf decken von so einer Klasse, Aber jetzt einzelne individuelle Bedürfnisse, das ist ja so, also das kann man ja, das ist dieser Raum besteht ja gar nicht da in der Klasse, das wirklich alles aufzufangen, weil das so individuelle Bedürfnisse sind, um die es da geht, dass man da 1:1 Gespräche suchen muss. Und das gibt ja auch den Arbeitsbereich von dem Pflegepädagogen letztendlich nicht her.
Und vielleicht ist es ja oft auch so, dass die Lernenden das vielleicht auch nicht wollen. Mhm. Also dass man dann auch sagt, okay, man darf das halt bei uns Pädagogen auch nicht immer verachten. Wir sind immer noch in der Bewertungssituation. Also das ist was natürlich auch ein riesen Thema mit einnimmt. Und dann sprechen wir vielleicht auch wieder von Beeinflussung von, also wir sind auch nur Menschen, wir sind keine Maschinen, die quasi dann ja, man versucht es und natürlich, aber ganz ehrlich, es spielt immer in der Bewertungssituation, auch wenn du dich noch so anstrengst. Und das sind vielleicht auch Dinge, die man da auch besprechen muss und wo man sagt, hey, boah, ich komme als Pädagogin aus Spannungsverhältnis rein. Ich weiß eigentlich, was bei ihm, ihr zu Hause XY im Alltag los ist. Und gleichzeitig muss ich aber jetzt vielleicht eine schlechte Note geben oder die Probezeit wird nicht bestanden. Punkt, 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 Punkt.
Genau, wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, dass man vielleicht jemanden schlecht bewertet oder irgendwie Gespräche in der Probezeit führen muss, weil es nicht so gut läuft und dann ist da eine Krise bei dem Auszubildenden schon da und ich sage jetzt mal Worst Case, der Suizid, oh Jesus Gott, jetzt habe ich Sprach.
Die wilden Wörter heute. Ja.
Genau, ja, der begeht einen Suizid, so rum. Also da frage ich mich ja auch, okay, was habe ich falsch gemacht? Hätte ich was anders machen können? Ja. Ne? Also dann nehme ich das nicht nur mit nach Hause, sondern das ist ja wirklich auch ja, also die Gedankenchaos, ja. Also damit muss man ja dann auch rechnen, sag ich mal. Oder das kann passieren oder man hat vielleicht da schon Berührungspunkte mit und ja, also diese Krisen, wie die sich dann auch weiterentwickeln können und was das wiederum wieder mit einem macht, weil man vielleicht jemanden schlecht bewertet hat und dann gibt man sich die Schuld und dann geht's halt los, ne?
Ja.
Also ich glaube, es braucht echt, also die Rolle muss einem klar sein. Und wenn man dann irgendwelche Standards hat oder Handreichungen oder Unterstützungsangebote, dann lässt sich das schon einfacher managen, ne? Als wenn man so gefühlt irgendwie damit mit diesem Thema irgendwie alleingelassen ist.
Mhm. Haben sich das die Pädagogen in deinen Interviews, Steffi, auch so gewünscht?
Ja. Okay. Das war der Wunsch, also diese Fortbildungen davon und dass es klare Standards gibt. Ne? Mhm. Dass man wirklich sagen kann, ich mache die Schublade auf und habe da was, wo ich sagen kann, hier bitte anrufen oder ich rufe da an, dahin gehen, dorthin gehen. Ich weiß, wie ich mich so ein bisschen verhalten soll und auch, wo ist dann eine Grenze, ne? Also was gebe ich dann wirklich an Kollegen, die da fachlich versierter sind, weiter und grenze mich da auch ab. Und auch sowas wie die eigene Resilienz halt zu stärken durch Fortbildungen, dass man da das eben nicht immer alles mit nach Hause nimmt und anfängt zu grübeln oder dann vielleicht Schuldgefühle entwickelt oder sowas. Mhm. Und die Zeit, die für solche Gespräche eigentlich irgendwo eingeräumt werden müsste.
Ja.
Aber nicht die Freizeit, die...
Ja, nicht die Freizeit.
Ja, das ist, glaube ich, schon was man auch in so einem Alltag mit einem, also mit einem Pädagogen einfach auch mal besprechen muss. Das ist wirklich... Gefühlt steht ja in jeder Pause irgendjemand da und braucht was und möchte was und man will dem ja auch gerecht werden, aber in einer 10-minütigen Pause kann man solche Dinge nicht klären, auch in der Mittagspause kann man das nicht klären, auch nach dem Unterricht ist oft die Luft raus und Also das ist schon so dieses dem Ganzen ja, Raum geben, und dann komme ich gefühlt immer wieder auch daraus bei einem Mensch, der den Raum hat, der die Zeit hat, der die Haltung dazu hat. Und dann kommen wir wieder eigentlich, ja, so wir drehen uns im Kreis, habe ich so das Gefühl, immer wieder bei unserem Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter wieder raus, der sich schlussendlich um diese Dinge kümmern kann, der Raum und Zeit für das Ganze hat und auch ohne Bewertungsfunktion.
Genau, ja. Ich war letztens auf einer Fortbildung und da hat eine Schule auch tatsächlich schon diesen Sozialarbeiter mit 50% eingestellt gehabt und die profitieren davon, ne? Weil die wirklich sagen können, okay, ich kann ein Gespräch oder ein kurzes Krisengespräch anbieten, kann das irgendwie dokumentieren und dann nehme ich es mit und gebe es ab. Und dann ist dieses Problem, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, bei dem Schulsozialarbeiter oder Psychologen.
Ich
Und
war
dann gehe ich meiner Arbeit nach. Ja.
vor 2 Wochen auch, da ging es auch um das Thema, vor allem im Bereich der Pflegehelfer, Pflegeassistenzausbildung, die ja zukünftig auch kommen soll. Und da waren auch 2 Schulen dabei, die es jetzt wirklich geschafft haben, haben da profitieren unwahrscheinlich davon. Also die merken auch einfach dieses, es ist klar, wo geht man hin? Es ist, was die Kollegen auch gesagt haben, nicht nur das, dass sie die Lernenden, dass sie denen eine Anlaufstelle geben können, sondern selber auch eine Anlaufstelle haben, zu sagen, hey, mir fällt das und das auf, die und die Beobachtung habe ich gemacht, wie gehen wir denn aktuell mal um? Also im Sinne der kollegialen Beratung auch selber eine Anlaufstelle zu haben, wenn ich vielleicht nicht darin ausgebildet bin oder auch sage, ja, mich interessiert es schon, aber ich will jetzt nicht jedes Jahr auf 5 Fortbildungen zu dem Thema gehen, weil es einfach nicht mein Thema ist an der Stelle. Das haben die auch ganz präsent für mich in dem Moment dargestellt. Also einerseits wirklich, es erleichtert den Schulalltag und auch als Pädagogen eine Anlaufstelle zu haben, wo man einfach nur mal kurz, du, ich beobachte es, wie gehen wir weiter fort? Und dann gab es dafür auch eine Lösung. Aber von jemand, der das vielleicht schon öfters gesehen hat, damit gearbeitet hat und mehr Erfahrung mitbringt mit, ich sage jetzt mal einfach diesen Verhaltensauffälligkeiten, ohne jetzt immer gleich von Erkrankungen zu sprechen, weil das muss man vielleicht auch mal wirklich sagen. Es geht ja häufig um Verhaltensauffälligkeiten und um keine Erkrankungen, die diagnostiziert sind, weil das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Wir sehen ja gefühlt nur Symptome.
Ja, da glaube ich auch nicht dieses, also wichtig ist das auch nicht so wegzuschweigen oder zu verdrängen, sondern da auch einen Fokus zu haben und da drauf zu legen. Und das fällt natürlich auch viel einfacher, wenn man weiß, ah, man hat einen Sozialarbeiter oder so im Hintergrund, mit dem man das kurz besprechen kann. Da kann man das Thema weitergeben. Aber das so zu handhaben, dass es irgendwie wie als nicht existiert, ich glaube, das ist der Weg, das ist der negativste Fall von dem Ganzen, ne?
Weil wir haben es. Es ist wirklich so, es ist da.
Es ist da, ja.
Es ist da, gell, Steffi. Wir können es anschauen, wir können es jetzt anpacken und dann haben wir Lösungen dafür. Aber dieses, jetzt tun wir halt so, als hätten wir die Themen nicht, das ist nicht gut. Und die Lernenden, die dann ja auch diese Themen angehen und man hat ja diese Fälle, die man begleitet und sagt, hey, die haben sich helfen lassen, die haben ein halbes Jahr pausiert, ein Jahr pausiert, was auch immer. Schule ist ja auch da und kümmert und findet Lösungen. Das heißt dann immer gleich, dass die total raus sind, auch vielleicht für die Auszubildenden hier auch mal zu sagen, das ist was, was auch da sein kann, weil sie bringen es mit. Und ja. Kann man dann schon auch sagen, ja, sind wir nicht zuständig dafür? Naja, finde ich schwierig, weil das sind teilweise echt tolle Menschen, die da ja wirklich auch da sind und noch wollen, aber vielleicht halt einfach noch nicht die richtige Hilfe im Leben da war. Und wenn die dann, was weiß ich, sich damit auseinandergesetzt haben, sich eine kurze Pause. Weißt du, Steffi, also ich habe da schon ganz, ganz, ganz tolle Sachen erlebt von Lernenden, die dann super waren. und aufgeblüht sind und da sind und ja.
Also ich habe so die Einstellung, ich kann nicht alle retten, das ist ganz klar.
Ja.
Ich weiß auch manchmal nicht, wenn ich meine Hilfe oder Unterstützung anbiete, ob sie wirklich so ankommt. Aber dann gibt es immer mal ein, zwei Auszubildende, wo ich schon allein sage, okay, da hat es sich gelohnt. Da hat es sich einfach gelohnt. Egal, wie das dann ausgeht, ob die dann die Ausbildung pausieren oder zu einem späteren Zeitpunkt nochmal beginnen oder eben halt auch sagen, okay, es ist jetzt nicht für mich gerade der richtige Zeitpunkt, die Ausbildung hier zu starten oder durchzuführen. Und das ist dann auch schön zu sehen, wenn die dann einen anderen Weg gehen und da dann gesund arbeiten gehen können. Ja.
Toll.
Ja.
Da würde ich gleich dran anschließen und fragen, was du dir so für die Zukunft vorstellst. Also woran arbeitest du? Was ist so dein Schwerpunkt in Bezug auf die mentale Gesundheit von Pflegepädagogen?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass es vermehrt Fortbildungen für die Lehrkräfte gibt, auch um die eigene Resilienz zu stärken und so ein bisschen für dieses Thema einfach zu sensibilisieren. Und dann kann ja jeder für sich auch so ein bisschen entscheiden, wie weit man gehen möchte. Und ich wünsche mir auch, dass das Thema Mental Health fest curricular verankert wird für die Auszubildenden, um da eben auch zu sensibilisieren, weil ich glaube, dass das schon ganz viel bewirken kann, wenn dieses Thema gelehrt wird oder im Unterricht durch ein Seminar aufkommt. Und ich wünsche mir auch immer noch, und das ist eigentlich schade, ein bisschen mehr Akzeptanz für belastete Auszubildende, ob das dann wirklich eine psychische Erkrankung ist oder nicht, sei jetzt ja auch mal dahingestellt. Aber es wird ja auch oft einfach gesagt, naja, die müssen sich mal ein bisschen zusammenreißen. Ne? Und man muss jetzt halt einfach mal ein bisschen arbeiten und früher war es doch so und so und ich habe das auch schon so und so gemacht. Also dass da so ein bisschen mehr Offenheit auch entsteht für dieses Thema und dass im besten Fall es Gelder gibt und Personen, die da personell die Lehrkräfte an den Schulen unterstützen können.
Ja.
Ja, das wäre erstmal so mein Wunsch und ich glaube, Themen zum Weiterforschen, die haben wir, um da irgendwie mit einer Masterarbeit oder Doktorarbeit oder was auch immer weiter dran zu bleiben. Zum Beispiel diese Frage am Anfang, kann man da schon was tun im Bewerbungsverfahren, auch wenn man das echt kritisch betrachten muss. Oder eben auch, was braucht es denn jetzt wirklich tatsächlich für die Lehrkräfte oder was gibt es schon an Schulen und wie funktioniert das alles so? Also Ansätze genug hat man.
Ich habe auch das Gefühl, dass sich viel tut. Also ich erlebe es zumindest so, dass dieses Thema, es ist da, es wird gesprochen. Mir fehlt so ein bisschen jetzt, ja, wann machen wir es denn jetzt mal? Also auch ja mit unserem Projekt, Gersina, das ja läuft und dass wir quasi über ein Jahr hinweg auch Lernende an Schulen unterstützen, genau in dem Thema. Ja, läuft, aber ist nicht immer, wo man sagt, okay, ist schon viel, was kostet es, wie oft kommen sie, was machen sie dann da und so. Und das würde ich mir wirklich auch wünschen, dass da träge Bildungseinrichtungen wirklich offener sind für solche Dinge und dass es nicht immer um das reine Abarbeiten des Unterrichtes geht, sondern dass Bildung auch was ganz anderes bedeutet in dem Zuge.
Ja, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass einfach begriffen werden muss von Trägern, auch den Schulen natürlich und alle, die da irgendwie mit Geld, sag ich jetzt mal, dahinter stehen, wie wichtig diese Bildung ist, ja, weil wenn man sich mal überlegt, wir bilden ja die Pflegekräfte von morgen aus. Wir ja. sind diejenigen, die das Personal, ich sage es jetzt mal ganz krass, ans Bett bringen. Wir sind die, wo die, wo die Pflege eigentlich sichern, weil wie wird denn eine Station aussehen ohne Auszubildende?
Ja.
Ja, und vor allem auch mit Menschen, die zwar viel Fachwissen haben, im Umkehrschluss aber vielleicht auch das Fachwissen gar nicht mehr aufnehmen können, weil sie die mentale Power gar nicht haben oder dann vielleicht das Examen schaffen, aber dann ausgebrannt sind. Also
oder abbrechen, die Ausbildung frühzeitig abbrechen oder vielleicht erstmal nur Teilzeit arbeiten können und dann komplett aufhören, weil sie so überlastet sind und dauerkrank werden. Also da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Ja.
Also lieber gar nicht diese ganzen Sachen besprechen und denken, sondern lieber sagen, okay, von vornherein, von Tag 1 an, gesunde, mental starke, resiliente Menschen, die mit Situationen, Herausforderungen umgehen können. Gar nicht, dass es die nicht gibt, darum geht's ja gar nicht. Aber dass belastende Situationen bewältigbar sind, dass man sagt, ich kann das, ich schaffe das und ich mache das jetzt da an der Stelle. Und aber gleichzeitig das Gefühl zu haben, dass sind Menschen, die das vielleicht schon erlebt haben, die bei mir sind, die mich unterstützen. Das sind aber nicht meine Kollegen, das sind nicht meine Lehrkräfte, sondern das sind Menschen, die darin ausgebildet sind und extern mich vielleicht auch begleiten. Und das würde ich mir auch wünschen an der Stelle, dass wir das gar nicht immer so in Frage stellen. Brauchen die das? Höre ich ganz arg oft, Gesina, hören wir ganz arg oft, ja, braucht es denn das heute? Braucht es jetzt da einen Coach in der Ausbildung oder braucht es jetzt da einen Lerncoach? Ja, können die das alle nicht mehr? Ja, die Frage könnte man auch stellen, warum nicht?
Ja.
Ich sag ganz klar, ja, braucht man.
Ja, brauchen wir auch.
Man braucht es in der Ausbildung, man braucht es für die Auszubildenden und man braucht es auch für die Lehrkräfte.
Ja, definitiv.
Ja.
Ja.
Ich könnte noch Stunden reden, aber ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern eine kleine Pause gönnen, oder?
Ja. Ich hoffe, es konnte jeder was für sich mitnehmen. Es war richtig toll.
Ja. Liebe Steffi, wir danken dir ganz, ganz, ganz arg, dass du da warst. Aber ich glaube, wir müssen fast einen Teil 2 machen. Ich muss das jetzt schon verraten, weil das ist so toll mit der Steffi. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt halt schnell und dann kommen wir schnell wieder, oder?
So machen wir es. Vielen Dank, Steffi.
Liebe Steffi, danke schön, dass du da warst und danke für dein Fachwissen und dass wir uns da so offen und ja auch breit austauschen konnten mit dir. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke.
Bis dann.
Ich freue mich. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.